Was man sich auch für ein Urteil bilden mag über Zwedbergs größte Schwäche, seine Opposition gegen die Einschränkung der königlichen Macht, das heißt, dass er also für den König sprach, ja, haben sie als Schwäche, so muss doch zugegeben werden, dass er ganz nur seiner Überzeugung gemäß handelte, obgleich er gewusst haben muss, welch eine Heuchlerin Ulrike gewesen ist und was für ein schwacher Fürst ihr Gemahl. Er aber sah das Amt an sich von einem theokratischen Standpunkt betrachtet, als heilig an, wie unwürdig auch die königlichen Personen sein mochten. Jedenfalls war es nicht Despotismus, wofür er kämpfte, denn er erklärte offen, dass dieser verderblich sei und sagte, dass derjenige, welcher ihn wieder einzuführen strebe, bestraft werden solle. Nur die extreme Beschränkung der königlichen Macht hielt er für gefährlich. Die Zeiten der absoluten Monarchie waren eben zu Ende gekommen. Zwedberg selbst konnte sich das Zeugnis geben, während 26 Jahren niemals den öffentlichen Gottesdienst versäumt zu haben, unermüdlich hatte er aus dem Evangelium und den Episteln gepredigt, Beichten abgehalten, mit seinen Unterpfarrern gelesen und so weiter. Er befolgte und empfahl die einfache Predigtweise, bei der die Reden fließen ohne Anstrengung und ohne dem Text Gewalt anzutun. Denn, sagte er, Gott erkennt dann sein eigenes Wort nicht wieder. Die Katechismusstunden hielt er stets selbst. Ein Bischof, Dekan oder Rektor, sagte er, sollte sich nicht über diese Übung erhaben fühlen und sollte nicht, wie an vielen Orten geschieht, den Unterpfarrern das übergeben. Solche Katechismusprüfung hielt er an den Sonntagnachmittagen oft 3 oder 4 Stunden, überzeugt, dass mehr Gutes dadurch erzielt wird als durch alle künstlichen Predigten. Tiefe philosophische Anschauungen in der Theologie schien er nicht besessen zu haben, mit denjenigen aber, welche er hatte, wirkte er tiefer und gründlicher als eine bloß philosophische oder eine doktrinelle Theologie es vermag. Er selbst war von Habsucht und Geiz so weit entfernt, dass er noch nicht einmal die Verordnung über den Zehnt und andere Einkünfte gelesen hatte. Das heißt also, seine eigenen Einkünfte, die wusste er gar nicht, was er eigentlich kriegen müsste nach dem Gesetz oder so. Nachdem er bereits schon Bischof war, er nahm dankbar an, was ihm die Leute freiwillig gaben, stellte aber niemals Forderungen und noch viel weniger rief er zur Eintreibung seiner Forderungen die Hilfe einer Obrigkeit an. Noch machte er gegen die lässigen Anzeige. Er brach nicht seinen Bischofsstab über diejenigen, welche sich weigerten, ihm das zu geben, wonach er nicht strebte, sondern ergriff die Gelegenheit, sich und andere an das bekannte Sprichwort zu erinnern, die Barmherzigkeit Gottes und die Habsucht der Priester sind ohne Ende. In den sonstigen Beziehungen seines Amtes beobachtete er die größte Gewissenhaftigkeit. Und wir führen hier seine eigenen Worte an. Ich habe niemals jemand das ihm zustehende Recht verweigert und vorenthalten. Ich habe bereitwillig die Sache der Armen und Unterdrückten auf mich genommen, gefördert und durchsetzt. Ich liebte die Frommen, Redlichen und Einfältigen, habe sie geehrt und bin ihnen beigestanden. Keinen, wie gering auch der Stand im Leben, wie arm oder einfältig er auch gewesen sein mochte, habe ich je vor meiner Tür stehen oder auf mich warten lassen, sondern habe ihn ohne weiteres gebeten einzutreten, um Antwort und Erklärung zu geben. Bei der allernächsten Versammlung des Domkapitels wurde stets der Fall eines jeden vorgenommen, denn wir sind nicht von den Allerhöchsten mit einem solchen Amt betraut worden, um es zur Schau zu tragen, um andere sich vor uns verbeugen zu lassen und um sie in unserem Geschäft zu hindern, ohne ihnen ein williges Ohr und freundliche Hilfe zu leihen. Zwedberg veröffentlichte auch viele treffliche Regeln für Versorgung der Armen und zur Unterdrückung des Bettels. Während der Teuerung von 1697 bis 98 war seine Nächstenliebe unermüdlich in der Sorge für die Bedürfnisse der Notleidenden. Es dürfte nicht leicht sein, einen öffentlichen Staatsdiener zu finden, der sich praktisch nützlicher bewiesen hat als Zwedberg. Und trotzdem studierte und schrieb er so viel, dass es selbst in dieser Hinsicht schwer sein dürfte, sein Gleiches zu finden. Höchstens sein Sohn wohl wieder, ne? Er verstand es in hohem Maße, seine Zeit gut auszunützen. Ich glaube kaum, sagte er, dass irgendjemand je so sparsam mit seinem Gelde war, wie ich mit meiner Zeit. Wenn wir von Zwedbergs theologischen Anschauungen und seiner Tätigkeit reden, können wir nicht umhin zu bemerken, dass er seinen starken Glauben häufig in einer Weise kundgab, der in den Augen mancher an Aberglauben zu grenzen schien. Im ersten Jahr seiner Studentenschaft an der Universität hatte er einen so merkwürdigen Traum, dass er nicht wusste, ob er denselben nicht als eine Offenbarung ansehen solle. Keine menschliche Zunge, sagt er in Bezug darauf, kann aussprechen und kein Engel kann beschreiben, was ich damals sah und hörte. Und dann erzählt er, wie er an einem Tag im Jahr 1663, in welchem er in der Hobbykirche bei Lund predigte, gegen Abend in der noch nicht mit einer Orgel versehenen Kirche laute Stimmen gehört wurden, welche Lieder sangen. Und jedermann im Dorfe hörte sie. Aber es wurde gar nicht gesungen. Von dieser Zeit an, sagt Swedberg, fühlte er für den Gottesdienst und das Priesteramt jene tiefe Verehrung, die ihn nie verließ, überzeugt, dass in diesem heiligen Amt Gottes Engel beständig gegenwärtig sind. Also original sein Sohn nachher, ne? Ja, original, ja. Alljährlich nach seinem Amtsantritt feierte er diesen Tag als ein Jubiläum und nannte ihn den großen Festtag des großen Sünders, wo er sozusagen die Engel des Himmels wahrhaftig hörte. Und er war auch innerlich überzeugt, dass er einen Schutzengel habe. Folgender von ihm erzählter Vorfall mag selbst diejenigen interessieren, welche kein Interesse an der Frage über Schutzengel nehmen. Gott bewahrte mich während meines ganzen Studentenlebens vor schlechter Gesellschaft. Meine Gesellschaft und mein größtes Vergnügen waren die heiligen Männer Gottes, welche die Bibel geschrieben, und die vielen anderen Männer, welche sich in Gotteskirche hohe Achtung erworben haben und deren Namen in der gelehrten Welt weit verbreitet sind. Gottes Engel stand bei mir und sagte, und das ist jetzt was ganz Bezeichnendes, was liesest du? Ich antworte, ich lese die Bibel. Skriva, dessen Seelenschatz er höher achtet als alles Gold und Silber der Welt, Lüttmann, Johann Arndt, Korthold und wie eben diese Bibelschreiber damals hießen. Der Engel sagte ferner, verstehst du, was du in der Bibel liest? Ich antworte, wie kann ich verstehen ohne jemand, der sie mir erklärt? Der Engel sagte ferner, selig wer da liest und die da hören, die Worte der Weissagung und was in ihr geschrieben ist und es halten. So ihr solches wisset, selig seid ihr, so ihr es tut. Ich schluchze daraufhin, o hilf uns Gott, du Unerforschter, so leben und so tun zu jeder Stund, dein Geist steh uns bei und die geneigt zur Sünd, damit wir handeln, wie du es selbst willst. Und nachdem der Engel mich noch gesegnet und ich ihm demütig gedankt hatte, verließ er mich. Und das, wenn es mir keiner erklärt, das tat ja sein Sohn dann. Ne? Er bekam also eigentlich dieselben Engel. Und da wird berichtet, das heißt, der Swedberg berichtet, dass er mit seinem Sohn, also Emanuel, er hatte 8 Kinder, mit Emanuel, früh schon als Kind, nachher konnte er sprechen und er hatte den Eindruck, als wenn, also theologisches, als wenn aus dem Munde von Emanuel die Engel sprechen würde. Und hatte ihn eigentlich immer gehofft, dass der Emanuel in die theologische Richtung geht. Und es war sehr betrübt darüber, dass er dann also Wissenschaftler wurde. Swedberg starb am 26. Juli 1735. Die Grabrede hielt Jakob Benzelius, Bischof von Gothenburg. Auch sein Sohn hat nachher eine Inschrift auf diese Tafel angebracht. Und zwar mit folgendem Titel, auf Lateinisch, aber das steht, das heißt auf Deutsch, inmitten der Glut blieb dies Bild unversehrt, als zur Nachtzeit vom Feuer dein Haus war zerstört. So wird auch, du Vater, dein Name und Gedächtnis über Flammen und Grab uns sein ein Vermächtnis. Diese letztangeführte Schrift ist von Emanuel Swedenborg und ist zum Andenken an die merkwürdige Erhaltung der Kupferplatte mit des Bischofs Bildnis in dem Feuer, welches 1712 in Brunsbüll zerstörte. Swedberg selbst spricht hiervon, auch wurde in der Asche mein Bild auf einer Kupferplatte gefunden, welches mit Ausnahme von etwas Schwärzung durch den Rauch unversehrt war, während doch in dem Vorzimmer ein mit Wasser gefüllt gewesener Kupferkessel zerschmolzen war. Unter den Zeugnissen zugunsten Swedbergs mögen wir die Worte eines glaubwürdigen Schriftstellers Erwähnung tun, welcher sagt, er war ein Mann, der, hätte er einige Jahrhunderte früher gelebt, die Zahl der schwedischen Heiligen vermehrt haben würde und dessen Gelehrsamkeit, Fleiß, musterhaftes Leben, gute Absichten sowie dessen Eifer für Gottes Ehre selbst die Hochachtung eines erleuchteten Zeitalters verdienen. Und wenn behauptet wird, Jesper Swedberg stehe in Bezug auf bischöfliche Würde unter den Prälaten von Schwedens als erster da, so ist dieses Urteil keineswegs ein zu gewagtes zu nennen.